Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 25. Oktober 2024, gleich dem 4. Obon 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Seid willkommen zu einer weiteren Folge aus Mit uns durch Iran. Letzte Woche warfen wir einen Blick auf die Insel Reschm und ihre historischen und natürlichen Schönheiten. Heute setzen wir unseren Trip in der Natur der Insel fort. Der Namak-Dornberg, Salzstreuerberg, oder der Namaki-Hügel, Salzhügel, befindet sich im südwestlichen Teil der Insel und gehört zu ihren Attraktionen. Der kegelförmige Berg ist etwa 397 Meter hoch. Der Namak-Dornberg ist ovalförmig und der Gipfel topologisch unordentlich mit steilen Abhängen. Die Salzstruktur des Berges ist das Ergebnis von der Aufhäufung von Lavagestein mit salzhaltigen Ablagerungen. Die Gesamtlage des Salzkegels neben den verlassenen Salzvorkommen und Salzwasserquellen bieten ein natürliches Schauspiel. Im südlichen Teil des Salzhügels treffen wir auf schöne Salzhöhlen. Einer dieser Höhlen ist von besonderer Bedeutung. Sie liegt im südlichen Teil der Insel am westlichen Ende. Der Höhleneingang liegt im Süden und ist 3 bis 10 Meter hoch. Die Höhle wurde bis etwa 100 Meter erkundet. Die Größe von Salzhöhlen verändert sich im Laufe der Zeit. Regen, einsickerndes Wasser und die Auflösung von Salz und seine Kristallisierung beeinflussen diesen Prozess. Laut letzten Schätzungen von Höhlenforschern ist die Salzhöhle von Reschm etwa 6400 Meter lang und damit gilt sie als die längste Salzhöhle der Welt. Der Weg im Inneren ist bogenförmig, nach etwa 30 Metern gibt es eine Wendung. Die Höhlenwand besteht aus farbigen Salzstreifen und verschiedenen Erz. Am Eingang liegt ein Becken, etwa 20 Meter lang, der angesichts der Niederschläge mehr oder weniger gefüllt ist. Nach kurzer Zeit stößt man in der Höhle auf Salzstalaktiten, deren Zahl nach und nach zunimmt. Etwa auf der Mitte des Weges bemerkt man den Höhlenboden, der hier mit Salzkristallen bedeckt ist. An den Wänden verzahnen sich die Stalaktiten und Stalagmiten. Am Höhleneingang befinden sich einige andere Wege mit unterschiedlichen Breiten und Höhen. Unter dem Namak-Dornberg und durch die Höhle hindurch fließt ein Bach, der permanent aus dem Boden sprudelt und sich den Weg nach außen bahnt. Auf dem Berg zeigt sich der Bach dann als eine Quelle, die ein natürliches Becken vor sich bildet. Die Quelle spendet über das ganze Jahr Wasser, das es von den Niederschlägen in den Kanälen des Berges aufsammelt und leitet. Das Quellwasser ist mit Salz gesättigt und so beobachtet man am Rande der Quelle und des Baches zahlreiche Ablagerungen und Kristallisationen. Der rötliche Bachgrund bildet sich von Ablagerungen von Ockerblumen, die Eisenoxidverbindungen beinhalten. So zeigen sich hübsche und zugleich scharfe und spitze Salzkristalle in Blumenkohlkettenform. Das Salz in der Höhle unter dem Namak-Dornberg gehört zu den besten Speisesalzsorten mit einem Anteil von anderen Elementen wie Magnesium. Daher kann das Salz in Form von Kapseln medizinische Verwendung finden, unter anderem für Hochleistungssportler. Neueste Forschungen zeigen, dass in der Höhle besondere Heilwirkungen vorhanden sind. Experten meinen, dass die reine Luft in der Höhle, in der es keine industrielle Verschmutzung wie Smog, Bakterien und Allergieerreger gibt und die vorhandenen nützlichen Ionen dieses Wirkung hervorrufen, das Einatmen der Luft der Höhle ist, besonders für Patienten mit Atembeschwerden, von großem Nutzen.
Kasesar Loch ist eine weitere Sehenswürdigkeit der Insel, die an der südlichen Küste der Insel liegt. Es handelt sich um ein trockenes Wüstengebiet, etwa 7 Kilometer lang und 5 Kilometer breit, ohne jegliche Pflanzenbedeckung. Es scheint, dass es hier niemals Leben gegeben hat. Hier trifft man tausende kleinere und größere kegelförmige Hügel, die durch Wind und Wetter zu ihrer Form gefunden haben und in den vergangenen geologischen Zeiten entstanden sind. Tief in der Wüste sprudelt eine schwefelhaftige Quelle aus dem Boden. Den Anzeichen zufolge befinden sich in der Region Saloch tief im Bodeninneren riesige Öl- und Gasvorkommen. Die Anziehungskraft, Stille und die Ruhe in der Region lassen den Menschen in sich kehren und still die Natur genießen. 5 Kilometer von der südlichen Küstenlinie entfernt kann man nahe dem Dorf Belkir Khalaf ein erstaunliches Naturschauspiel beobachten, die Korrosion auf der Insel. Die Einheimischen nennen diese geologischen Naturphänomen Dar-e-Setore, Tal der Sterne. Die besondere Form des Tals und die verschiedenen Gestalten, die sich durch die Korrosion gebildet haben, verleihen dem Gebiet besonderen Reiz. Heftige Windstöße und die Luftströmung durch die Säulen und Höhlen produzieren besondere Windgeräusche. Die Einheimischen trauen sich des Nachts nicht in das Tal. Das Tal der Sterne ist mit Grunde Schauplatz der natürlichen Korrosion durch heftige Niederschläge, Platzregen, heftige Windstöße und Wasserströmungen. Die Spitzen, Kegel, Säulen und Wände sind das Produkt dieser Natureinwirkung. Sie sind äußerst brüchig und verändert sich nach jedem heftigen Regenfall. Auf der Insel sind zwei weitere interessante geologische Phänomene in Tange Chokku und Tange Ali Muhammad zu bewundern. Tange Chokku bildet um sich hohe, fast senkrechte Wände, entstanden durch die Korrosion, durchzogen von tiefen Furchen und parallel laufenden Korrosionsstreifen sowie ovalförmigen und halbrunden Gruben. In den Gruben sammelt sich Wasser und dieses wird von den Einheimischen benutzt. Es ist bekannt als Tonge Abnama, etwa Wasserkrug. In Tonge Ali Muhammad haben Natureinwirkungen auf den Wänden Kreise und Löffelformen geschaffen. Bei Überschwemmungen werden die Erdschichten mitgespült, es entstehen neue Formen mit scharfen Rändern. Überall auf Reschm sind die natürlichen Skulpturen und Reliefs, die durch Wind und Wetter im Laufe der Jahrhunderte auf den Bergen und in den Tiefen der Täler entstanden und eingeritzt sind, zu sehen. Die Berge und Täler sind das Andenken vergangener geologischer Epochen, die leicht zu erreichen und zu bewundern sind. Wie gesagt, ist Reschm Schauplatz reicher Naturerscheinungen und Lebensvielfalt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Jamali mit dem Titel Raqs-e-Khiyal. Das heißt Tanz der Fantasie.
از کمال تو آموزم بیت و غزل از جمال تو آموزم من عاشقی از کمال تو آموزم بیت و غزل از جمال تو آموزم در پرده دل خیال تو
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil.
Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, zum zweiten Teil unseres neuen Beitrages Islamischer Lebensstil. Wir wollen heute den Begriff Lebensstil näher erläutern. Ein Lebensstil ist eine Art Regelsystem, welches dem Einzelnen, der Familie und der Gesellschaft einen bestimmten Identität verleiht. Man kann dann darunter auch eine mehr oder weniger umfassende und feste Summe von täglichen Handlungen eines Einzelnen verstehen. Der Lebensstil liefert ein komplettes Paket von Verhaltenssitten wie Konsumgewohnheit und dem Umgang mit anderen, der Bekleidungs- und Sprechart, der Art der Freizeitgestaltung und so weiter. Der Lebensstil setzt sich aus Verhaltensweisen zusammen, die den Überzeugungen und der Werteordnung des Menschen entspringen und auf seine Einstellung zu Dasein und Leben aufbauen. Wenn jemand sich ein bestimmtes Leben wünscht oder eine andere Lebensweise scharf kritisiert, liefert er damit einen Anhaltspunkt für die Werteordnung, gemäß der er seinen Lebensstil wählt. Daher können wir den Lebensstil nicht getrennt von Wertvorstellungen und Überzeugungen sehen. Das äußere Leben und Verhalten eines Menschen ergibt sich aus seinen Überzeugungen. Die meisten Bestandteile eines Lebensstils wählt der Mensch selber. Wenn jemand zum Beispiel in einem Zwangsarbeitslager wegen dem Druck von außen ein bestimmtes Verhalten und auf bestimmte Weise leben muss, kann nicht die Rede von einem Lebensstil sein. Allerdings verbreiten heute die Medien ständig neue Bilder von dem Lebensstil, den sie anstreben, und drängen die Menschen zu einer Wahl dieses Stils. Wenn wir nicht selber eine bestimmte Lebensform eigenständig wählen, werden wir automatisch in dem Rahmen bleiben, welche das Milieu und die Gesellschaft für uns festlegt. Es ist besser, wenn wir bewusst und aufgrund von Selbstentscheidung bestimmen, wie wir unser Leben gestalten wollen und nicht zulassen, dass die Milieubedingungen unsere Personalität verändern. Der Lebensstil ist die Visitenkarte der sozialen Identität. Durch den Lebensstil wird die Personalität der Menschen aufgebaut, das heißt, der Einzelne stellt sich durch seine Beziehungen, seine Arbeit, seine Konsumartikel und andere sichtbare Dinge, die er selbst gewählt hat, vor. Dazu kommt, dass sich jeder aufgrund seines Lebensstils langsam ein bestimmtes Verhalten angewöhnt, sodass bei ihm eine bestimmte Werteordnung verinnerlicht wird. In diesem gewissen Umfang hängt es dadurch von den äußeren Dingen ab, die wir die Personalität der anderen einschätzen. Um uns ein Urteil über jemanden zu bilden, stützen wir uns oft auf die Antworten auf Fragen wie folgende. Zum Beispiel, was er von Beruf ist und wie viel er verdient, welche Automarke er fährt und wie seine Wohnungseinrichtung aussieht und so weiter. Auf diese Weise können wir uns auch in etwa eine Vorstellung davon machen, wie er denkt und sich verhalten wird und wirtschaftlich und sozial, politisch und kulturell eingestellt ist. Auf gesellschaftlicher Ebene kann der Lebensstil eine Art Konvergenz hervorrufen. Leute, die jahrelang auf ähnliche Weise ihr Leben gestalten, denken immer mehr auf die gleiche Weise und werden gemeinsame Interessen haben. Diese Konvergenz wird zu denselben Standpunkten und sozialen, kulturellen und moralischen Urteilen führen und zu einer unsichtbaren sozialen Macht heranwachsen. Aber es taucht die Frage auf, wie der Lebensstil entsteht. Gibt es auch verborgene Hände, die die Entstehung des Lebensstils aus dem Hintergrund heraus in die gewünschten Bahnen lenken? Zweifelsohne üben diejenigen Bevölkerungsgruppen, die den anderen wie auch immer voraus sind, eine wichtige Rolle bei der Formung des Lebensstils. Zu ihnen gehören die Persönlichkeiten der Politik und Wissenschaft und Kultur, aber auch erfolgreiche Sportler und Künstler. Allerdings ist der Grad ihres Einflusses unterschiedlich. In einem größeren Format wird der Lebensstil der breiten Masse von den Bildmedien beeinflusst.
In der modernen Welt haben die Medien einen entscheidenden Einfluss auf das Leben. Gemäß Statistiken ist der Medienkonsum nach dem Schlaf und der Arbeit für den Unterhalt die drittwichtigste Tätigkeit des Menschen weltweit geworden. Die Medien tragen erheblich zur Verbreitung des westlichen Lebensstils und Zerstören der religiösen Werte bei. Manche sprechen sogar von einer weltweiten religionsfeindlichen Medienoffensive, die insbesondere gegen den Islam im Gange ist. Die verschiedenen Fernsehsatelliten und Internetnetze strahlen täglich tausende Bilder und Szenen aus, die dazu dienen, den westlichen Lebensstil zu fördern und andere Kulturen, die sie als Rivalen betrachten, zu zerstören. Die westlichen Medien sind bestrebt, das westliche Leben als höchstes Ziel zu propagieren. Deshalb sprechen sie nie von den Mängeln und negativen Seiten dieses Lebensmodells. Die Elemente des westlichen Lebensstils werden, um Ablehnung vorzubeugen, schleichend eines nach dem anderen mittels Satellitenfernsehen und Internet, Bücher, Konsumgegenstände und so weiter in die Zielgesellschaft exportiert. Wie gesagt, wird der Lebensstil des Einzelnen und einer Gesellschaft von den Überzeugungen, den Werten und den Weltanschauungen dieser Person und der Gesellschaft beeinflusst. Die materialistischen Weltanschauungen und die genuss- und profitorientierten Wertordnung bringen natürlich ihren eigenen Lebensstil hervor. Ebenso wie die religiöse Weltanschauung und die Werte, die zur Vervollkommnung und dem wahren Glück des Menschen führen sollen. Die Religion legt zuerst eine Weltanschauung und eine besondere Ideologie als Fundament für die Gestaltung des religiösen Lebens vor. Daraufhin unterbreitet sie den Regeln für alle menschlichen Lebensbereiche und verfolgt damit die Verwirklichung einer ganz besonderen Lebensweise. Die moralischen Regeln und das Religionsrecht sollen im Grunde ein Modell für ein religiöses, gottgefälliges Leben konstruieren. Diese Weisungen beziehen sich auf Kleidung und Nahrung, äußere Aufmachung und Verhalten zur Familie, Nachbarn, den anderen Muslimen und anderen Mitmenschen und dem Austausch zwischen den Religionen. Alle diese Weisungen sind für die Gestaltung des religiösen Lebensstils gedacht. Der Lebensstil eines Menschen wird immer von seinen Zielen beeinflusst. Ein wichtiges Ziel verpflichtet jeden automatisch zu entsprechenden Lebenssitten. Wenn jemand an einem schwierigen wissenschaftlichen Wettbewerb wie die hiesige Aufnahmeprüfung für die Zulassung zur Universität teilnehmen will, wird er seine Tätigkeit darauf abstimmen und sich andere Probleme vom Hals halten, damit er sich ganz auf diese Prüfung konzentrieren kann. Er wird eine Zeit lang darauf verzichten, Romane oder eine Zeitung zu lesen, einen geeigneten Ernährungsplan einhalten und seine Kontakte zu anderen vorübergehend einschränken. Wenn nun jemand im Leben nur auf Genusssteigerung aus ist, wird auch er sich bestimmte Gewohnheiten aneignen, zum Beispiel nur nach bestimmten Dingen streben, sich nicht bei den anderen nach ihren Problemen erkundigen, sich alle möglichen Geräte und Mittel für sein Vergnügen anschaffen und so weiter. Jemand, der sich im Leben die Suche nach Gottes Nähe zum Ziel gesetzt hat, wird alles als Mittel zur Erreichung dieses Ziel einsetzen. Vom täglichen Gebetsritual und anderem Gottdienen bis zum Beruf und Gewerbe, dem Studium und der Freizeitgestaltung, der Gesundheitspflege und dem Kontakt mit anderen, der Produktion und dem Konsum und so weiter. Das heißt, alle Dinge in seinem Leben werden einen religiösen Sinn erhalten. Nicht nur zu Hause und in der Moschee, sondern auch auf der Straße, im Unterricht und auf der Arbeit wird er als erstes daran denken, Gottes Zufriedenheit zu erzielen. Das ist es, was der Islam von den Muslimen erwartet. Damit wird einem Muslim automatisch ein Lebensmodell zusagen, in dem ein Optimum an Gottdienstbarkeit herrscht und das ihm am meisten dazu verhilft, in Gottes Nähe zu gelangen, ob in seinem Privatleben oder in der Gesellschaft. Bei der Kleiderwahl denkt er zum Beispiel auch daran, was Gott möchte, dass er trägt. Islamische Sitten und eine Lebensweise, die im Zeichen des Glaubens an den einen Gott steht, bedeuten somit, dass der Lebensstil Ausgangsbasis für die Gottdienstbarkeit wird.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Shabahang.
تو ای مرغ این فسانه بشن نگه کن که جانم رسیده به لب که من همچون ای مرغ افسا بنشیندمیم بر بام من سر کن نبایی غم تلخ شب را تو میدانی که در شهر شبها نما خوانی بمان با من امشب که دلتنگم چرا از شب من گریزانی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Gott würdigt im Koran die beispielhaften Frauen und auch die Geschichte des Islams, stellt uns auserlesene Musliminnen vor. Wir möchten daher den weiblichen Sinnbildern des Guten in der islamischen Geschichte eine neue Sendereihe widmen. Früher haben einige Ideologien und Theoretiker die Frauen als unterlegenes, zweitrangiges Geschlecht betrachtet. Zum Beispiel hat Aristoteles die Ansicht vertreten, die Schöpfung der Frau sei unvollkommen. Er glaubte, die Frau wäre nicht wie der Mann im Besitz eines Ranges als Mensch. In dem Denksystem des Aristoteles werden der Frau Merkmale wie Unfähigkeit, Mangelhaftigkeit und Minderwertigkeit zugeschrieben, während der Mann auf allen Ebenen als überlegen und mächtig gilt. Aufgrund dieser Betrachtungsweise besitzt das männliche Geschlecht besondere Rechte, während die Frau keine Rechte genießt. Sie gilt sogar als Besitz des Mannes. Gemäß dieser Denkweise kann die Frau auch nicht die hohen Stufen der spirituellen Errungenschaften besteigen. Sogar heute noch vertreten einige mehr oder weniger eine solche Meinung. Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurden der Frau im Westen selbstverständliche Rechte verweigert. Dann erst begannen die Frauen, ihre Rechte einzufordern. Gegenüber den Denkschulen, die radikal die Frau als minderwertiges Geschlecht betrachteten, sind daraufhin einige Theoretiker wie die Feministen dem anderen Extrem verfallen. Sie ließen die besondere Natur der Frau und die körperliche und seelischen Unterschiede der beiden Geschlechter völlig außer Acht und forderten die vollkommene Gleichstellung der Geschlechter und dass sich die Frauen gegen Eheschließung und Fortpflanzung wehren und beliebig und freizügig am Gesellschaftsleben teilhaben. Dies hat ebenso wie der Ansporn zur lesbischen Liebe die Position der Frau in der Gesellschaft herabgesetzt und ihr die wichtige Rolle in der Familie geraubt. Die Feministen glaubten durch ihre Ansichten den Frauen die gleiche Position wie die der Mann zu verschaffen. Dabei war ihnen nicht bewusst, dass sie bei dem Versuch, einige Rechte der Frauen herzustellen und ihnen Freiheit zu bescheren, den Wert der Frau als Mensch unbeachtet ließen. Auf diese Weise sind in diesen Gesellschaften die Probleme der Frauen weiterhin ungelöst geblieben. Der iranische Gelehrte Shahid Murtaza Mutahari schreibt in seinem Buch über die Frauenrechte im Islam, dass nach seiner Meinung diese Nichtbeachtung der wahren Rechte der Frauen damit zu tun haben könnte, dass die feministische Bewegung Europas überstürzt zustande kam. Daher habe diese Bewegung zwar die Frau von einer Reihe von Übeln befreit, aber ihr und der Menschheit neue Probleme beschert. Ustad Mutahari schreibt, in der Vergangenheit hat man vergessen, dass die Frau ein Mensch ist und heute hat man vergessen, dass sie eine Frau ist. In der vorislamischen Zeit wurden auch auf der arabischen Halbinsel die Frauen nicht den Menschen zugeordnet, sondern sie waren Eigentum der Männer und wurden wie eine Ware behandelt. Einige arabische Beduinen haben sogar in ihrer großen Unwissenheit ihren Säugling oder ihr Kleinkind bei lebendigem Leibe in der Erde verscharrt, wenn es ein Mädchen war. Sie werden vom Heiligen Koran strikt zurechtgewiesen. In der Sura Isra 17 heißt es im Vers 31, tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut. Wir sorgen für sie und für euch. Fürwahr, sie zu töten ist eine große Sünde. Der Islam brachte einen bedeutenden Wende für die Frauen. Eine neue Denkweise fasste durch ihn Fuß, bei der den Frauen mit Respekt begegnet wurde. Der Islam verlieh der Frau eine hohe Stellung. Die Frau wurde als Mensch anerkannt und die Menschlichkeit als die gemeinsame Essenz der beiden Geschlechter erklärt. Gemäß Islam ist die Frau wie der Mann ein Mensch und Teil der menschlichen Gesellschaft. Sie verdient deren Ansehen. Der Islam war in dieser Angelegenheit allen anderen Ideologien voraus. Ayatollah Khamenei erklärt zutreffend, dass die Welt dem Islam in der Frauenfrage einiges zu verdanken hat.
Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, hat die Bedeutung der Frau für die Menschheit und ihre hohe Stellung hervorgehoben. Er machte auf die zahlreichen Fähigkeiten, die Gott ihr verliehen hat, aufmerksam und überbrachte Koranverse, in denen die Stellung der Frau gewürdigt wurde. Der Prophet des Islams hat die Frau als einen vollwertigen Menschen, der es würdig ist, alle menschlichen Vollkommenheiten und hohen Eigenschaften zu erreichen, vorgestellt. Wie der Mann kann auch die Frau Statthalter Gottes auf Erden sein. Durch die natürliche Fähigkeit, die ein Geschöpf besitzt, lässt sich auf ein damit verbundenes natürliches Recht schließen. Wenn in der Schöpfung einem Wesen die Fähigkeit zu etwas verliehen wurde, ist dies ein Grund dafür, dass es diese Fähigkeiten aktivieren soll. Es ist daher ein Unrecht an den Frauen, wenn ihnen das Recht genommen wird, die besonderen Fähigkeiten zu entfalten, die der Daseinsschöpfer ihnen mitgab. Dies ist deshalb ein Unrecht, weil die Frau durch Anwendung ihrer natürlichen Fähigkeit eine wichtige Stufe der Vollkommenheit erreichen und dadurch zur Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft beitragen könnte. Über die Erschaffung von Mann und Frau wird in vielen Versen des Heiligen Korans gesprochen, und diese Verse belegen, dass der Islam zwischen Mann und Frau hinsichtlich ihres Menschseins und Erreichung von Vollkommenheit und ihrer Stellung als Stellvertreter Gottes auf Erden keinen Unterschied macht und beide Geschlechter aus einem Wesen erschaffen wurden. Der höchste Rang, den der Mensch erreichen kann, ist gerade diese Statthalterschaft Gottes auf Erden, und deswegen hat Gott laut Koran den Engeln befohlen, dass sie vor den Menschen niederfallen. Gott hauchte den Menschen, ob Mann oder Frau, von seinem Geist ein und lehrte sie die göttlichen Namen. Gott hat alles, was er an menschlichen Vorzügen dem Mann mitgab, ohne Unterschied auch der Frau mitgegeben. Außerdem kann die Frau als Mensch, genauso wie der Mann, an Glauben, Gottesfürchtigkeit und Wissen und so weiter gelangen und sich aufgrund ihrer Begabungen weiterentwickeln. Zum Beispiel ist die Gottesfürchtigkeit nicht nur für eines der beiden Geschlechter gedacht, sowohl den Männern als auch den Frauen wurde sie empfohlen. Wir wissen, dass verschiedene Grade der Gottesfürchtigkeit erreicht werden können, und diese Gradierung von der Glaubensstärke, dem Wissen, der Gesinnung und Moral, dem guten Umgang mit den anderen und weiteren Vorzügen wie Ausdauer und Tapferkeit abhängt. Aus der Sicht des Islams kommt derjenige, der höhere Grade der Gottesfürchtigkeit erreicht, im Vergleich zu dem, der nicht im gleichen Maße gottesfürchtig ist, unabhängig von seinem Geschlecht, auf eine höhere Stufe zu stehen. Daher kann es sein, dass eine Frau über einem Mann zu stehen kommt, weil sie einen höheren Grad an Gottesfürchtigkeit erreicht hat. Der Koran erklärt, dass Frauen und Männer die gleiche Möglichkeit besitzen, Gottesfürchtigkeit zu erzielen. Und es heißt in der Sure Hujarat 49, Vers 13, »Ihr Menschen, wir haben euch von Mann und Weib erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr einander kennen möchtet. Wahrlich, der angesehenste von euch ist vor Allah der, der unter euch der Gottesfürchtigste ist. Sehe, Allah ist allwissend, allkundig.« Wir schließen diesen ersten Teil unseres neuen Beitrages mit einem passenden Wort von Revolutionsführer Ayatollah Khamenei. Er hat gesagt, »Alle Menschen, Frauen und Männer sind aus einem Wesen geschaffen, und nicht das Geschlecht, sondern die Gottesfürchtigkeit ist Kriterium für eine höhere Einstufung. Es spielt für den Islam keine Rolle, ob jemand Mann oder Frau ist. Es geht nicht um das Geschlecht, sondern es geht um die Vervollkommnung als Mensch.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.